So. Sehr erschallend. Genau, wir befinden uns heute in unserer Predigtserie über das Buch Josua. Die Serie ist betitelt Ein Versprechen wird wahr. Und heute möchte ich über Jericho sprechen. Und das Thema ist Gericht und Rettung. Und wer die Geschichte von Jericho kennt, ich werde später nochmal drauf eingehen, aber wer die Geschichte kennt, könnte sich fragen, da geht es ja darum, dass Israel Jericho erobert und platt macht. Das erinnert doch ein Stück weit an das, was wir gerade in der Ukraine sehen, in dem Konflikt sehen. Und inwiefern unterscheidet sich denn das, was in dieser Geschichte passiert, von dem, was wir heute und in den letzten Wochen gesehen haben, was in der Ukraine passiert. Und ich denke, das sind ganz wichtige Fragen, wo es mir wichtig ist, darauf einzugehen und gleichzeitig zu schauen, was tut Gott dort und was will er uns weitergeben? Welche geniale Dinge dürfen wir aus dieser Geschichte lernen und mitnehmen? Und dazu möchte ich drei Punkte anschauen: das Gericht, die Rettung und der Glaube. Als erstes aber möchte ich mit der Geschichte anfangen. Die Geschichte von Jericho und Josuas und den Israeliten ihren Angriff dort. Ich habe euch hier eine Karte mitgebracht. Man sieht es nicht so super gut, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ihr werdet ungefähr erkennen, das ist Israel. Und unten hat so einen großen blauen Flecken, den ihr dort seht. Das ist das Tote Meer. Und dieser lange blaue Strich, der dann nach oben geht und den anderen See verbindet, den See Genezareth, ist der Jordan. Und wir haben gelesen und in den Predigten vorher gehabt und gehört, wie Israel den Jordan überquert hat und jetzt bei diesem roten Kreis vorne dran ist, bei der Stadt Jericho. Und wenn man da ein bisschen reinzoomt, dann sieht man hier wieder die blauen Strich dort, das ist der Jordan. Man sieht diese rote Linie, die von rechts nach links rüber geht und den Weg vom Volk Israel zeigt, wie sie den Jordan überquert haben. Darüber haben wir eine Predigt gehört, wie sie dann auf der anderen Seite angekommen sind, sich wieder zurück auf Gott besonnen haben, sich beschnitten haben, das Passahfest gefeiert haben und jetzt vor Jericho stehen. Und Jericho ist deswegen so wichtig, weil es zum einen war es die erste Stadt, die sie erobern mussten im versprochenen Land, was Gott ihnen versprochen hatte. Und es war nicht einfach irgendeine Stadt, es war eine große, starke, befestigte Stadt, die nicht so einfach einzunehmen war. Wahrscheinlich, man geht davon aus, dass es auch die größte und am meisten befestigte Stadt zumindest der Kanaaniter war. Wenn wir schauen, dann haben bereits vor über 100 Jahren Archäologen Jericho, das alte Jericho, wie es damals war, gefunden und konnten das rekonstruieren, um zu sehen, das war eine große und es war vor allem eine sehr stark befestigte Stadt. Wie wir es hier sehen, das ist ein Satelliten- oder beziehungsweise ein Flugbild. Und da sieht man, wie es heute aussieht und dann Jericho eingeblendet, wie es damals von der Größenverhältnissen und so weiter war. Wenn man das dann rekonstruiert, sieht man hier diese Stadt. Und eine Sache, die man immer wieder auf den Bildern erkennt, sind diese zwei Mauern, diese Festungsanlage, die aus einer äußeren Mauer und aus einer inneren Mauer besteht. Und wenn wir uns die Mauern anschauen, dann sehen wir, dass der untere Teil von den Mauern Stein ist und der obere Teil obendrauf Lehmziegel. Das sind Sachen, die man ausgegraben hat, wo man heute weiß, dass es so war. Dann habe ich euch hier auch nochmal zwei Bilder mitgebracht. Wir haben die obere Mauer und die untere Mauer. Jericho war nämlich auf so einem Hügel gebaut, der unten mit einer steineren Mauer anfing, der die Erde dort auch festhielt. Und dieser untere Teil, dieser steinerne Teil, der war 5 Meter hoch ungefähr. 5 Meter, um sich das mal vorzustellen, 5 Meter ist bis dort oben der Rand. Das war die Steinmauer. Obendrauf auf diese Steinmauer hat man dann eine Ziegelmauer, eine Lehmziegelmauer draufgebaut, ungefähr 2 Meter dick, und man geht davon auch ungefähr 5 Meter, vielleicht 6 Meter, 7 Meter hoch. Das heißt, wir reden hier von einer Mauer von 10 Meter Höhe. Wenn ihr ganz da nach oben schaut, das sind 7,40 Meter. Das heißt, wenn ihr da so mal hinguckt und denkt, okay, steinerne Mauer bis zu dem Holzbalken und dann nochmal genauso hoch, nochmal 5 Meter höher mit Ziegeln. Das ist was, wo jetzt nicht unbedingt eine Mauer ist, wo man mal schnell hochrennt, mal schnell einnimmt. Und das Besondere und auch der Grund, warum sie die Mauern so gebaut haben, ist, dass man irgendwann mal festgestellt hat, naja, wenn es Mauern gibt, dann kann man Rammböcke bauen und die mit Rammböcken umwerfen. Gerade mit den Ziegelmauern, die waren nicht unbedingt so stabil, dass sie dem widerstanden haben. Die Ägypter waren gut, in solchen Belagerungsgeräten zu bauen. Und deswegen hatten sie sich da hier wirklich gut Gedanken gemacht, weil die Steinmauer, hinter dieser Steinmauer, da war einfach Erde, 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 Erde. Das heißt, wenn du mit einem Rammbock gegen diese Steinmauer gerammt hast, da konntest du dein Leben lang gegenrammen, da ist nichts passiert. Da konnte nichts umfallen, weil die Mauer ja gestützt war von dem Erdreich. Und deswegen konnte man so eine Mauer auch mit normalen Belagerungsgeräten nicht einnehmen. Man könnte sich natürlich überlegen, gut, man könnte Leitern anlegen. Ich habe euch hier mal eine Leiter hingestellt. Ihr seht schon, die steht nicht so wirklich 100% stabil. Die ist jetzt 6 Meter hoch. Da hoch, einmal hochklettern, 6 Meter. Jetzt waren die Mauer aber eben 10 Meter hoch. Das heißt, nochmal 3 Meter höher wie der oberste Teil von dort. Da kann man sich schon vorstellen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo ich mit einer Leiter hochklettern will. Vor allem ist das da hier eine stabil gebaute, moderne Aluleiter. Damals hatten sie noch keine stabil gebaute Aluleitern, das heißt, die mussten das aus Baumstämmen bauen, irgendwie zusammenschustern und dann natürlich mit kompletter Rüstung und so weiter da hochklettern. Also das zu verteidigen gegen so eine Leiter, die dahin gehalten wird, ist eigentlich nicht so ein Problem. Heißt im Umkehrschluss, diese Mauer war eigentlich unüberwindbar. Und selbst hätte man diese Mauer überwunden, ging es ein bisschen hoch und dann kam gerade die nächste Mauer, wo nochmal 5 Meter hoch war und wo man dann ständig beschossen wurde, während man irgendwie die eine versucht einzunehmen, und durch die Steigung dort konnte man dann auch da nicht wirklich gute Belagerungsgeräte hinfahren. Das heißt, die Stadt war wirklich stark befestigt und konnte nicht einfach so eingenommen werden. Das Einzige, was da einem eigentlich übrig blieb, war Belagerung. Belagerung war das typische Stilmittel, eine Stadt einzunehmen. Die meisten Städte wurden nicht direkt angegriffen, weil es einfach keinen Sinn machte, sondern belagert. Aber wie wir bereits gehört haben, befindet sich Israel jetzt vor Jericho in der Frühjahrszeit. Frühjahrszeit heißt, es war die Zeit kurz nach der Gerstenernte. Das heißt, Jericho war voll mit Gerste, die waren versorgt. Und Jericho hat eine Quelle, die in der Stadt liegt. Die hat man gefunden, die ist bis heute noch, gibt die Wasser raus, und die war damals in den Stadtmauern. Das heißt, eine Stadt zu belagern, die A, genug Essen hat und B, unendlichen Vorrat an frischem Wasser hatte, war jetzt nicht so aussichtsreich. Zumal, wenn man sich überlegt, die Israeliten hatten ein riesiges Volk, die hatten nicht nur ihre Soldaten, sondern die hatten ihre Kinder, die hatten ihre Frauen, die hatten ihr Vieh, und die mussten ja auch alle ernährt werden. Und das hat man normalerweise gemacht, indem man das immer weitergezogen ist. So haben die Israeliten, die waren bis dahin Nomaden. Das heißt, die haben ihr Vieh dort gehabt, das hat alles abgegrast, dann sind die weitergezogen, dann konnte das Gras wieder nachwachsen. Aber wenn man eine Stadt belagert, kann man nicht weiterziehen. Das heißt, insgesamt sah die Situation nicht so blendend aus für Josua und sein Volk. Und in diese Situation kommt Gott rein. Und er sagt, hey, ich habe einen Plan und ich habe die Stadt schon jetzt in eure Hand gegeben. Und er erzählt Josua diesen Plan, Stück genau, wie er es machen soll, und das Volk führt diesen Plan genauso aus. Gott befiehlt ihnen, die Stadt 6-mal an 6 Tagen zu umrunden, jeden Tag einmal umrunden, 6 Tage lang mit den Kriegern, den gerüsteten Kriegern vorne, in der Mitte der Bundeslade, Gott in der Mitte, Priestern mit den Widderhörnern und hinten der Rest der Armee. Und währenddessen sie die Stadt umrundeten, war es ihre Aufgabe, einfach nur zu schweigen. Einfach schweigend um diese Stadt drumherum zu laufen. Am siebten Tag sollten sie früh aufstehen und nicht nur einmal die Stadt umrunden, sondern siebenmal die Stadt umrunden. Weiterhin, also die ersten sechs Male weiterhin schweigend. Und am Ende dann sollte Josua den Befehl geben, dass das ganze Kriegsgeläut ihr Kriegsgeschrei rausgibt mit aller ihrer Kraft. Und dann hat dort Gott gesagt, dann werde ich die Mauern fallen lassen. Das war ihr Plan. Das war Gottes Plan. Und wie schon gesagt, sie führten den Plan genauso durch. Die Mauern fielen, sie konnten in die Stadt kommen und sie führten an der Stadt den Bann durch, wie es Gott ihnen befohlen hatte. Und das bedeutet, sie haben alles Leben von Mensch und von Tieren ausgelöscht. Sie haben nichts geplündert, sie haben nichts mitgenommen, sie haben alles dort gelassen und die Stadt verbrannt, mit der Ausnahme, dass das Gold und das Silber und die Metalle in den Tempelschatz kamen. Aber nichts von den Sachen ging in den privaten Besitz. Niemand hat irgendwas für sich selber genommen. Bis auf die Ausnahme von diesem Bann war Rahab. Wir haben vorher schon kurz von ihr gehört. Jürgen hat vor ein paar Wochen über Rahab gepredigt. Rahab wurde versprochen, wir werden dich verschonen, weil du uns geholfen hast, weil du an Gott geglaubt hast. Und sie wird verschont und nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie. Und das heißt nicht nur ihr Mann und ihre Kinder, falls sie welche hatte, die werden nicht erwähnt, sondern ihre Brüder, ihre Schwestern, ihr Vater, ihre Mutter, also ihre ganze Sippe sozusagen wurde verschont. Danach wurde die Stadt verbrannt, komplett dem Erdboden gleichgemacht und Josua sagt, diese Stadt soll verflucht sein, die soll nicht wieder aufgebaut werden und wer dies tut, der soll zwei seiner Kinder verlieren und das sehen wir dann viele hundert Jahre später, wird die Stadt dann doch wieder aufgebaut und der König, der dies tut, verliert zwei seiner Söhne. Also so viel zu der Geschichte, um einfach mal einen Kontext zu haben. Riesige Mauern konnte man nicht stürmen und dann kommt Gott dort rein. Vielleicht auch noch ein bisschen spannend, historische Fakten. Meine schönen Bilder habe ich jetzt vergessen, da ziehen sie um die Stadt drumherum. Und da fallen die Mauern und Rahab wird gerettet. Das ist die Ausgrabungsstätte von dem damaligen Jericho. Und auch wenn viele Wissenschaftler heute sagen, nee, Jericho muss schon ungefähr 150, vielleicht 200 Jahre vor Josua gefallen sein, ist es extrem spannend zu sehen, wie viel davon übereinstimmt. Und muss man sich fragen, haben die ihre Daten wirklich korrekt oder nicht? Denn wie wir schon gehört haben, man hat gesehen, Jericho war stark beschützt, hatte starke Mauern. Jericho hatte an den Mauern, in den Lehmmauern, waren Gebäude gebaut, waren direkt dort gebaut, so wie es bei uns bei Rahab beschrieben wird. Und wenn man dann das ausgegraben hat, dann sieht man Folgendes. Auf den ersten Blick sagt es jetzt noch nicht so viel, aber wir sehen diese gelbe Schicht, das ist dieser Teil zwischen den zwei Mauern. Wir sehen diese schwarze Linie. Das ist diese Steinmauer, diese Grundmauer, diese 5 Meter hohe Steinmauer. Und wir sehen dieses rote Dreieck neben dem schwarzen Strich. Und das sind die Überreste der Lehmmauer, der Lehmziegeln. Und man hat bei den Ausgrabungen, überall, wo man ausgegraben hat, gesehen, dass diese Lehmmauer, die obendrauf auf der Steinmauer war, komplett einmal nach vorne umgekippt ist und wie eine Rampe gebildet hat, auf diese Steinmauer hoch, wo genau dem entspricht, was die Bibel uns sagt, dass die Mauer in sich zusammengestürzt ist, unter sich selber eigentlich gestürzt ist, wie es dort genau heißt, und die Israeliten dann nach oben in die Stadt rein konnten. Was man auch gefunden hat, sind viele, viele von diesen Tonkrügen und in den Tonkrügen war verbrannte Gerste drin. Und zwar waren die bis nach oben gefüllt und die Gerste war komplett verbrannt. Und das sagt uns verschiedene Sachen. Das sagt uns zum einen, dass die Stadt nicht lang belagert wurde, weil sonst wären die Tonkrüge nämlich leer gewesen. Zweitens sagt es uns, dass es wirklich im Frühling gewesen sein muss, nach der Gerstenernte. Und es sagt uns auch, dass die Stadt nicht geplündert wurde und oder die Einwohner die Sachen nicht mitnehmen konnten. Weil damals, wenn man eine Stadt eingenommen hat, dann hat man die eingenommen, um sich an den Reichtümern natürlich zu bedienen. Und gerade so eine volle Gerstenernte, das war ganz, ganz wichtig, aber offensichtlich wurde diese Stadt nicht geplündert. Und man sieht auch, man hat eine 1 Meter dicke Schicht von einfach nur verbrannten Teilen, dass die Stadt komplett abgebrannt wurde. Und ebenfalls sieht man, dass nach dieser verbrannten Schicht eine relativ große Schicht kommt, die zeigt, dass für Jahrhunderte lang die Stadt nicht mehr besiedelt wurde und niemand mehr da was drauf gebaut hat. Das heißt, wir sehen, wie viel von dem, was wir eigentlich im Josua lesen, wir bei den archäologischen Ausgrabungen eigentlich wieder entdecken können. So viel so zu der Grundlage. Und jetzt möchte ich zu der Frage kommen, was ist dort eigentlich passiert und warum ist es passiert? Hat Israel hier ein friedliches, friedfertiges Volk angegriffen, ihr Land weggenommen und sie einfach alle umgebracht? War das eine kaltblütige Ermordung? Und passt so ein Befehl, passt sowas überhaupt in die Bibel und in den Gott der Bibel, den wir eigentlich kennen, zu dem Jesus, den wir kennengelernt haben im Neuen Testament? Kann so ein Gott, der sowas befiehlt, ein liebender Gott sein? All das sind Fragen, die, wie ich schon sagte, besonders in der aktuellen Lage aufkommen und auch berechtigte Fragen sind und wo ich denke, auch wichtig ist, sich anzuschauen, hey, was ist da passiert und warum ist es passiert? Und auch wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann, ist es, denke ich, wichtig, sich ein paar von den Aspekten anzuschauen. Der erste ist es, sich anzugucken, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Wir haben in der Predigt vom Thomas letzte Woche schon gehört, dass Josua vor Jericho stand und auf einmal hat er dort einen Mann gesehen, den er nicht kannte, einen fremden Mann, der mit einem blanken Schwert in der Hand da stand. Und er ging zu ihm und er hat ihn gefragt, hey, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Das war erstmal ganz wichtig zu wissen, für wen ist er? Und der Fremde antwortet, nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Wo er sagt, es ist auch spannend, auf eine Frage entweder oder mit Nein zu antworten. Ich sage meinen Kindern immer, wenn ich dich frage, willst du das oder das, kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Du musst mir dann das eine oder das andere zu sagen. Josua ist gar nicht davon ausgegangen, dass es noch eine dritte Möglichkeit gab. Aber der Oberste antwortet hiermit, nein, ich bin nicht für dich und ich bin auch nicht für Kanaan. Ich bin für Gott. Vielleicht, Thomas hat es auch schon gesagt, vielleicht war es sogar Gott an dieser Stelle oder Jesus an dieser Stelle, der sich Josua offenbarte. Es geht also primär überhaupt nicht um den Konflikt Israel und Kanaan, sondern es geht primär um den Konflikt Gott und Kanaan und was Gott mit seinem Plan tun will und warum er es tun will. Und das bringt uns dann zu der Frage, ja, was hatte denn Gott überhaupt mit Kanaan? Warum wollte Gott Kanaan zerstören? Und in der Zeit, wie ich damit verbracht habe, viele Bibelstellen darum rumzulesen und auch Kommentare zu lesen, sind mir 2 Sachen aufgefallen, wo ich wichtig fand und mit euch teilen wollte. Die erste Sache ist Gericht. Bereits 400 Jahre bevor dieser Geschichte war Abraham in Kanaan und Gott hatte zu ihm gesprochen und hat gesagt, hey, ich verspreche euch dieses Land, du wirst mit deinen Nachkommen in diesem Land sein, aber nicht jetzt und auch nicht morgen oder übermorgen, sondern du wirst erst noch in Gefangenschaft sein und erst dann, 400 Jahre später, wirst du zurückkehren. Warum? Warum hat er ihnen das Land nicht jetzt gegeben? Weil die Sünde von den Kananitern noch nicht voll war. Die Zeit war noch nicht gekommen. Gott wollte ihnen erst noch eine Zeit der Gnade geben, eine Zeit der Umkehr geben. 400 Jahre später dann, kurz bevor Israel dann einzieht in das Land, erwähnt Gott an verschiedenen Stellen und sagt, hey, das sind die Gründe, warum ich Gericht an Kanaan geben werde. Und er nennt verschiedene Sachen Und da geht es nicht um einfach so kleine Sachen, so die sind betrunken und schlagen sich dann oder solche Sachen. Sondern hier geht es um Sachen, wo selbst in unserem Standard Sachen sind, wo wir sagen, hey, also halt mal, so bitte nicht. Gott berichtet im Levitikus 18 davon, wie sie sexuell miteinander umgehen, wo Sex mit Vätern, mit ihren Müttern, mit ihren Geschwistern, mit in ihren Kindern sogar hin bis zu Schändung von Tieren getrieben wird, wo man sagen muss, Leute, das geht doch nicht. Und das Zweite ist, was Gott ihnen ankreidet, der Umgang mit ihren Göttern. Und wir lesen im 5. Mose 12, 31, denn alles, was ein Greuel für den Herrn, alles, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Ja, sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Wo Gott sagt, nein, Gottesdienst kann nicht so aussehen. Und ich will nicht, dass Gottesdienst so aussieht. Das, was sie machen mit den ihren Göttern, das geht nicht. Und dem, jetzt muss dem ein Ende gesetzt werden. Und auch wenn wir diese Sachen sehen, dann sehen wir, hey, das ist die Spitze des Eisbergs. Das ist das, wo man sieht, was in dieser Kultur passiert. Aber wenn sowas passiert ist, dann können wir uns vorstellen, was an allen anderen Sachen dort auch noch passiert ist. Und trotzdem gibt ihnen Gott so lange Zeit, 400 Jahre Zeit, bevor er mit seinem Gericht kommt. Und es ist nicht so, dass dieser Lebenswandel erst ganz am Ende war. Wir lesen schon vorher bei Abraham und Lot, dass das im Prinzip die Art und Weise gang und gäbe war. Spannend ist, was wir im Hebräerbrief lesen, darauf kommen wir später nochmal, aber wir reden dort, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und das spannende Wort hier fand ich, sie kam nicht mit den Ungehorsamen um. Um ungehorsam zu sein, muss man zuerst mal etwas hören und es nicht tun. Denn wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann kann ich auch nicht ungehorsam sein. Ungehorsam kann ich nur dann sein, wenn mir jemand gesagt hat, tu dies oder tu dies nicht und ich mache das Gegenteil. Und offensichtlich hatte Jericho und die Kanaaniter immer wieder Warnungen gehabt, die ihm das gezeigt haben. Schon damals mit Abraham und Lot, aber auch später, als dann die Israeliten das Rote Meer durchquert haben, gegen die Könige im Ostjordanland gekämpft haben. Und wir sehen, dass das offensichtlich Sachen waren, die beschäftigt haben. Rahab erzählt den Kundschaftern, davon redet hier jeder. Alle haben das gesehen und wir haben Angst. Aber ich habe erkannt, dass das, was dort passiert ist, nicht einfach nur ihr wart, sondern dass Gott mit euch ist und dass er größer ist. Und ich will mich diesem Gott anschließen. Ich will auf diesen Gott vertrauen. Aber offensichtlich war sie die Einzige, die dies wollte. Und trotzdem bin ich sicher, dass wenn nicht nur Rahab umgekehrt werde, sondern wenn die ganze Stadt gesagt hätte, hey, das war nicht richtig, was wir getan haben, wir wollen umkehren, wir wollen ein anderes Leben leben, dann bin ich mir sicher, dass Gott Jericho gnädig gewesen wäre. Weil wir sehen fast die gleiche Geschichte in Ninive, wo aber ein anderes Ende nimmt. Dort kehren die Leute um und tun Buße und Gott verschont die Stadt. Und dementsprechend glaube ich auch, dass diese 6 Tage um Jericho laufen auch nochmal die letzte Chance für sie waren zu sagen, hey Leute, guckt, dort ist die Armee, dort ist das Heer, Gott wird Gericht an euch üben. Ihr habt 6 Tage lang, das euch nochmal zu überlegen, aber Jericho ist nicht umgekehrt. Und sie wollten nichts von Gott wissen und hören. Mit der Ausnahme von Rahab. Gottes Maß an Gnade war nun voll. Er hat lange gewartet, er hat lange Geduld gezeigt, aber jetzt war seine Geduld am Ende und das Gericht würde kommen. Und was dort auch wichtig ist zu sehen, dass Jericho nicht nur für sich selbst verantwortlich war, sondern den Lebensstil, den sie hatten, die Art und Weise, wie sie mit ihren Göttern umgegangen sind, das hatte eine Auswirkung auf ihre Nachbarn, auf die Völker um ihnen rum. Und das hat wie die ganzen Kulturen drumherum vergiftet, die gesagt haben, okay, ja, ja, offensichtlich, wir müssen unsere Kinder töten, damit unsere Götter uns gnädig sind. Und das hat sich so ausgebreitet. Und das ist der zweite Grund. Wir lesen der Faktor von Schutz. Wir lesen im 5. Mose 12. So, das ist der erste Teil von dem Vers, den wir vorher gelesen haben. So hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen. Und sie sind die Kanaaniter, die Leute in Jericho, nachdem sie vor dir her vertilgt worden sind. Und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sagst, wie dienten die Heiden ihren Göttern? Ich will es ebenso tun, denn du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht auf diese Weise dienen. Denn alles, was ein Gräuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Gott hat gesagt, hey, ich bin nicht so ein Gott. Ich will nicht, dass ihr mir so dient. Ich will nicht, dass ihr mir in Gewalt dient, in Mord dient. Ich bin ein Gott, der einen anderen Dienst haben will. Und das, was die getan haben, schaut nicht, was sie getan haben. Schaut auf das, was ich euch gebe. Und das ist das, wo Gott sein Herz war. Hey, ich will nicht, dass ihr einfach mit denen zusammenwohnt und dann noch diese Sachen annimmt und auch tut. Und genauso ist Gott heute weiterhin ein heiliger Gott, der sagt, hey, ich bin heilig und ich will, dass ihr heilig seid. Und wie viel mehr im Neuen Testament, wo Gott uns sagt, hey, ich will in euer Herz einziehen, ich will den Tempel in euch errichten. Wie viel mehr sollten wir uns überlegen, wie wir heilig wandeln können und welche Sachen wir um uns rum und in unser Leben reinlassen, wo wir uns fragen müssen, hey, mit welchen Filmen, mit welchen Serien, mit welchen Fernsehsendungen beschäftigen wir uns, mit welchen Sachen lesen wir, füllen wir uns unser Leben und sind es Dinge, die gut sind oder sind es Dinge, die uns verführen, wie die Götter, die die Israeliten verführen konnten. Und ich denke, das ist eine individuelle Sache. Die eine Sache, die mich verführt, die ist für dich vielleicht überhaupt kein Problem und andersrum. Aber wir sollten geschärft sein und Sachen nicht einfach so annehmen und tun und machen und dann irgendwann später merken, Mist, das war gar nicht gut für mich. Sondern auch da schauen, hey, lass uns die Sachen wegräumen, die im Weg stehen. Und wir sehen, dass die Warnungen, die Gott hier gebracht hat, ganz wichtige Warnungen waren. Denn Israel, wie man dann später liest, hat seinem Wort nicht ganz gefolgt und hat immer wieder Leute übrig gelassen und gesagt, hey, ihr könnt doch hier wohnen. Und es hat dazu geführt, dass Israel nicht lange nachdem Josua gestorben war, angefangen hat, diesen Göttern zu dienen, bis hin zu dem Punkt, dass sie ihre Kinder geopfert haben. Und dann könnte man aber sagen, na gut, das ist Altes Testament. Was hat das mit uns im Neuen Bund zu tun? Das ist ja eigentlich alles nicht mehr aktuell, oder? Aber ich glaube, dass diese Geschichte, die Geschichte um Jericho, für uns heute eine große Relevanz hat. Denn auch heute ist Gott der gleiche heilige Gott. Und wenn man genauer anschaut, dann glaube ich, ist die Geschichte von Jericho wie so ein Vorschatten, wie eine Vorschau von dem, was Gott uns im Neuen Testament zeigt. Denn auch im Neuen Testament erwähnt Jesus immer wieder und sagt, hey Leute, ich bin voll Liebe, ich bin voll Gnade, aber ich bin auch ein Gerechter und ich bin ein richtender Gott und irgendwann kommt das Gericht. Und damit mich keiner falsch versteht, wenn wir von Gericht reden irgendwann, dann geht es nicht darum, dass Gott uns irgendwann als Christen beauftragt, irgendwelche anderen Nationen platt zu machen mit Schwertern, mit Gewehren und Panzern. Das macht Jesus auch klar, dass es nicht unser Auftrag ist, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern dass wir vielmehr in Gnade und Liebe, ja sogar Feindesliebe, den Menschen um uns begegnen dürfen. Was aber nicht bedeutet, dass Gott irgendwann sein Gericht am Ende der Welt bringt und dieses Gericht ähnlich ausfallen wird wie in Jericho. Und auch wenn wir nicht ein Leben führen oder eine Gesellschaft sind, die so schlimme Dinge tut, wie in Jericho der Fall war, dann sind wir trotzdem vor Gott alle schuldig. Wir sind schuldig, ihn nicht vom ganzen Herzen zu lieben, und wir sind auch schuldig, unseren Nächsten nicht wie uns selbst zu lieben. Und nach Gottes Standard haben wir alle verfehlt und haben wir eigentlich alle diesen Bann verdient. Genauso wie Jericho und die Kanaaniter. Und da in diesem Moment, da kommt dieser unglaubliche Plan Gottes, diese Rettung, die wir auch in Jericho, in Rahab sehen, zur Geltung. Inmitten dieser totalen Zerstörung von der Stadt fokussiert sich Gott auf Rahab und zieht sie aus der Stadt raus und rettet sie. Sie und ihre ganze Familie. Jürgen ist vor 3 Wochen, glaube ich, waren es, näher auf die Geschichte von Rahab eingegangen. Und deswegen werde ich das nur grob skizzieren. Aber genauso wie Rahab in Jericho Rettung gefunden hat, weil sie sich nach Gott ausgestreckt hat, dürfen wir alle Rettung finden in Jesus, weil er der ist, der uns Rettung will. Und es hat nichts damit zu tun, dass Rahab ein besonders heiliges Leben gelebt hat und gerecht war. Das hat einfach nur damit zu tun gehabt, dass sie erkannt hat, dass Gott der wahre Gott ist und sie ihm nachfolgen will. Und genau so ist das Geschenk von Jesus an uns ein reines Gnadengeschenk, was wir annehmen und in Glauben auf ihn leben dürfen. Und das ist eine frohe Botschaft, die uns Gott gegeben hat und die wir nach draußen tragen dürfen. Gott sagt, ich bin heilig und ich bin gerecht und ich werde den Übeltäter zur Verantwortung ziehen. Aber ich bin auch ein gnädiger, ein liebender, ein vergebender und ein rettender Gott. Ganz egal, wo du in deinem Leben stehst und ganz egal, was du in deinem Leben gemacht hast, ganz egal, ob das Dinge sind, die alle wissen oder Dinge sind, die nur du weißt und in deinem Herzen verborgen sind, ganz egal, ob du an Gott glaubst und sein Kind bist oder ihn eigentlich gar nicht kennst, Gott kommt zu dir und sagt, ich liebe dich und ich wünsche mir, dass du zu mir kommst, dass du mich suchst und dass du an mich glaubst. Denn ich will dich retten und ich will dir ein Leben in Fülle geben. Und diese Rettung, die kommt nicht für die Elite. Diese Rettung kommt für den, der sie annimmt. Anna und ich haben kürzlich die Marvel-Serie von Loki angeschaut und in einer von den Folgen, da ist er mit jemandem auf einem Planeten, der gerade zerstört wird. Und es war klar, wer hier bleibt, der wird sterben. Und so sind alle Leute geflüchtet zu den Zügen, die zu dem letzten Schiff geführt haben, dem letzten Raumschiff geführt haben, die sie von diesem sterbenden Planeten retten würden. Und überall dort, da haben sich riesige Schlangen gebildet und alle Leute wollten auf diesen Zug gehen. Aber nur die Leute, die reich waren, die nobel waren, die hatten ein Ticket und die durften dann in diesen Zug rein. Da hatten sie viel Platz. Das war nicht so, dass das dann gestopft wurde, sondern nur die Elite wurde in dieses Schiff, in diese Rettung eingeladen. Und Gottes Angebot ist überhaupt nicht so. Gottes Angebot ist nicht für die Elite. Gottes Angebot schaut nicht an, wie intelligent du bist, was du für einen Abschluss hast, was du für eine Ethnie bist, wie angesehen du bist, wie viel du verdienst. Gott schaut nur auf das Herz und Gott sagt, hey, ich will dich retten, ganz egal wer du bist, woher du kommst und was du von dir selber halten magst. Ich liebe dich, nimm mein Angebot an. Rahab war für Gott nicht zu schmutzig, nicht zu niedrig. Er hat sich nicht den König von der Stadt ausgesucht. Er hat Rahab, die Hure, gerettet. Sie war nicht von hohem Rang. Aber gleichzeitig war der Gott Israels, des fremden Volkes, für Rahab nicht zu fremd. Rahab hat nicht gesagt, keiner glaubt an den, warum sollte ich an den glauben? Rahab hat gesagt, ich erkenne das und ich will an diesen Gott glauben. Ganz egal, was die Leute rechts und links von mir sagen, ich will alles auf diese eine Karte setzen. Und so sehen wir, dass die Sache zwei Aspekte hat. Gott, der kommt und sagt, ich gebe dir Gnade. Und Rahab, die sagt, ich nehme diese Gnade an, ganz egal, was die anderen Menschen denken. Und sehen wir auch, wie Jesus gewandelt ist, wie er unterwegs war, mit welchen Leuten er zusammen war. Er war mit den Zöllnern, den Gehassten, er war mit den Huren zusammen, weil er in die Herzen gesehen hat. Und genauso dürfen wir nach außen schauen und dürfen sagen, hey, weißt du was? die Person scheint mir vielleicht nicht sympathisch zu sein, weiß nicht, ist vielleicht nicht so mein Typ, aber Gott hat Gnade für jeden und wir dürfen auf jeden zugehen und jedem Gottes frohe Botschaft bringen. Und dieser Gnade und diesen Glauben, den Rahab gefunden hat, ist das, was die zwei Geschichten für mich zusammenbringt. Wir haben die Geschichte von Israel, die dorthin kommen. Wir haben die Geschichte von Rahab, die in der Stadt ist und Glaube hat. Und Glaube ist das, was es verbindet. Und damit möchte ich nochmal zurück zu Hebräer kommen, wo wir lesen, durch Glauben fielen die Mauer von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungehorsamen, weil sie den Kundschaftern mit Frieden aufgenommen hatte. Und das Spannende auf unserem Weg mit Gott ist, dass es immer wieder mit Glaube verknüpft ist. Der Glaube hört nicht auf in dem Moment, wo wir Rettung finden. Rahab wurde durch diesen Glauben gerettet, aber dort hat ihr Leben erst angefangen. Dort ist sie aufgenommen worden in eine komplett neue Kultur und hat ganz neue Dinge erlebt, wo immer wieder Glaube benötigt wurde. Und genau so war es auch mit dem Glauben von Israel. Israel wurde durch Glauben errettet von der ägyptischen Sklaverei, als sie durch das Rote Meer gegangen sind. Aber das war nicht das Ende ihres Glaubens. Immer wieder mussten sie Glauben hervorbringen, den Jordan zu durchqueren. Sie mussten glauben, als sie sich mitten im Feindesland befanden und Gott gesagt hat, und jetzt beschneidet mal alle eure Krieger, wo sie den Jordan hinter sich hatten, keine Möglichkeit hatten zur Flucht und sich komplett angreifbar gemacht haben. Und Gott hat gesagt, glaubt und ihr werdet sehen. Und dort in Jericho standen sie wieder vor der Situation, wo sie glauben mussten. Denn wenn Gott mit seinen Plänen kommt, dann kommen die uns manchmal oder können die uns manchmal etwas komisch oder sogar für ziemlich dumme Ideen vorkommen. Wenn wir diese Stadt anschauen, Jericho, und Gott ihnen sagt, lauft 7-mal um diese Stadt drumherum und dann am Ende beim 7. Mal sollen die Mauern fallen, dann würde jeder General sagen, aber halt mal, warum, das macht doch keinen Sinn. Ich meine, wir haben gerade gehört, die waren erst vor kurzem beschnitten worden. Das war hoffentlich, also es heißt, es war gut alles geheilt, aber trotzdem 7-mal um die Stadt drumherum zu laufen, je nachdem, wie viel Abstand sie zu den Mauern gehalten haben, was sie sicher gehabt haben, sonst würden sie ja beschossen worden, wird eine Runde so zwischen 3/4 Stunde und 1 Stunde ungefähr gebraucht haben. Das heißt, wenn die Stadt 7-mal umrundet haben, dann waren die durchaus 7 Stunden unterwegs. Und dann ganz am Ende, wenn die mit der ganzen Ausrüstung unterwegs waren, hat dann Gott gesagt, dann werde ich die Mauern fallen lassen. Aber das macht doch keinen Sinn. Nach 7 Stunden macht man doch erstmal eine Pause und trinkt was und ruht sich aus und dann ist man wieder fit und dann kann man vielleicht angreifen. Und doch hat Gott vor, diesen Angriff so durchzuführen. Und dann zu hoffen, dass die Mauern auch wirklich fallen. Also da hast du dieses riesige Ding gemacht und wer sagt uns, dass Gott es dann auch wirklich tut? Und was passiert, wenn er es nicht tut? Was sagen wir unseren Soldaten, was wir machen, wenn er es nicht tut? Die Moral wird komplett am Ende sein. Und ich kann mir vorstellen, dass einer von den Generälen von Josua gekommen ist und ihn mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, hey du, ich weiß ja, du hast auch manchmal gute Ideen, aber das ist einfach idiotisch. Lass uns das anders machen. Und so standen sie vor der Situation und mussten sich entscheiden. Glauben wir Gott? Gehen wir diesen Weg? Oder machen wir es wie 40 Jahre vorher, wo sie auch vor dem Land standen und gesagt haben, nee, das ist zu viel Risiko. Wir machen es lieber anders. Und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Es geht nicht darum, Israel und Kanaan. Es geht darum, glaube ich Gott und hänge ich mich an seinen Plan oder mache ich mein eigenes Ding? Das war hier die Frage. Und das Erstaunliche war, dass sich die Generäle und das ganze Volk zu Josua gestellt haben und gesagt haben, weißt du was, wenn dir Gott es so gesagt hat, dann machen wir das genauso. Und wir vertrauen dir, genauso wie sie es ihm versprochen hatten, bevor sie den Jordan überquert haben. Wir vertrauen dir und wir gehen diesen Weg. Und ich glaube, dass das für uns auch eine ganz wichtige Erkenntnis ist. Denn gerade wir im Westen, gerade wir in Deutschland, wir sind oft so rational und wir planen und wir gucken, wie können wir Probleme lösen, wie gehen wir an. Und das ist eine gute Eigenschaft. Das ist gut, dass wir uns Gedanken machen und uns Sachen überlegen. Hätte Josua das nicht gemacht, wäre das drunter und drüber gegangen. Aber wenn Gott in eine Situation kommt und sagt, aber warte mal, das scheint jetzt hier euer Plan zu sein, okay, aber ich habe einen anderen Plan, dann dürfen wir auch auf Gott hören und müssen wir lernen, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir auch akzeptieren können, dass Gottes Pläne manchmal komisch sind auf den ersten Blick und sich auf den ersten Blick total unlogisch anhören. Wir müssen neu, glaube ich, vertrauen und glauben lernen, dass Gott größer ist wie wir, dass Gott mächtiger ist wie wir und dass er Pläne hat, die über das hinweggehen, was wir uns vorstellen können. Und Josuas Glaube, der war nicht unbegründet. Josua hat Gott gesehen, er hat den Herrscher gesehen, er hat von ihm gehört, er hat erlebt, wie Gott davor zu ihm gesprochen hat. Und deswegen hat er nicht einfach irgendwas komplett Irrationales gemacht. Er hat gewusst, dass Gott zu seinem Wort steht. Und genauso dürfen wir auch wissen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn Gott zu uns spricht und wenn Gott uns zu uns in Prophetien und Worten spricht, dann dürfen wir auch wissen, hey, ich kann es in der Bibel anschauen, ich kann gucken, deckt sich das mit seinem Wort oder ist das was, wo überhaupt nicht zu seinem Wort passt? Da muss ich aufpassen, dann kann es nicht Gott sein, oder? Und da möchte ich euch auch den Monatsbrief nochmal empfehlen, wo Eugen auch nochmal einen Artikel gerade über das Thema geschrieben hat, wenn wir Prophetien bekommen, wie gehen wir damit um? Und ich möchte euch auch nochmal, wie vorher gesagt, einladen, weil wir wollen am Wochenende zusammenkommen und auch wirklich gezielt auf Gott hören und sagen, Gott, was willst du uns sagen? Vielleicht kommen dort Sachen, wo wir denken, uiuiui, das hört sich aber ziemlich abenteuerlich an, das passt gar nicht in unser Plan und in unser Konzept. Aber lass uns Gott eine Chance geben. Lass uns anfangen zu gucken und zu denken, warte mal, aber Gott, du bist größer. Du bist stärker, wir haben es vorher gesungen. Du kannst alles tun und wir wollen und nicht unser eigenes Ding machen, sondern wir wollen uns deinem Plan anschließen. Wir wollen mit dir sein, weil mit deinem Weg ist der Weg des Sieges. Und ich glaube, dass wenn wir unser einziger Glaubensschritt, den wir gemacht haben, unsere Bekehrung war, dann haben wir was Riesiges verpasst. Weil Gott will uns immer wieder neu herausfordern, in neue Glaubensschritte, ihm zu vertrauen und ihm zu erleben. Und damit möchte ich zum Schluss kommen, nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen und gelernt, Gott ist ein gerechter Gott, Gott ist ein heiliger Gott, aber Gott ist auch ein Richter, der sagt, hey, dieses Unrecht, ich schaue es mir an, aber irgendwann ist der Punkt, wo mein Gericht kommt. Und gleichzeitig zeigt Gott sich als ein gnädiger, als ein liebender Retter, der sagt, hey, ich will euch retten, kommt zu mir, ich gebe euch Rettung. Kehrt um. Und Gott ist ein Gott, der deinen Glauben sucht. Gott ist ein Gott, der dich herausfordern will. Und Gott ist ein Gott, der dich in neues Land führen will, der dich zu dem Land, wo Milch und Honig fließt, führen will und in deinem Leben dich immer wieder herausfordern will, ihm zu glauben und im Glauben an ihm zu wachsen und dadurch seinen Segen zu leben und zu erkennen. Amen.